dürft euch gerne setzen. Wir haben hier eine Sommerpredigtreihe, die ein bisschen anders ist als die anderen Predigtreihen. Wir haben in die Gemeinde reingefragt, was für Fragen sind denn so da? Welche Wünsche gibt es denn für Predigttitel oder Themen? Und da sind auch ein paar gekommen. Und heute mache ich mal den Anfang. Und da geht es um das Thema dunkle Mächte. Dunkle Mächte entlarvt, so haben wir es genannt, wo wir über Esoterik und Okkultismus reden. So, was ist das überhaupt und was sagt die Bibel dazu und wie gehen wir damit um? Und das ist ein ganz spannendes Thema, wenn man da mal so eintaucht, ist auch sehr komplex und sehr vielfältig. Von daher versuche ich hier gut durchzugehen, sodass es auch nicht zu ausführlich ist. Aber da kann man sich Tage und Wochen mit beschäftigen, glaube ich. In Deutschland ist es ein Riesenthema, nicht nur in Deutschland, aber in der ganzen westlichen Welt, so kommt es mir vor. Es gibt da Zahlen, wie viel Geld damit umgesetzt wird, mit diesem Bereich Esoterik. Und ist nicht ganz klar, aber circa 25 Milliarden Euro werden da umgesetzt mit Büchern und mit Hokuspokus-Sachen und so. Und man macht immer wieder solche Erkenntnisse, dass 15-20% der Bevölkerung zu Leuten gehören, die besonders suchend sind im spirituellen Bereich. 15-20% sind spirituell Suchende und der Wert ist bei Frauen noch ein bisschen höher. Also Frauen sind grundsätzlich sehr viel empfänglicher für solche Sachen. Ich habe mal bei Amazon eingegeben den Begriff Esoterik und dann geguckt, was für Buchvorschläge oder was für Vorschläge generell kommen denn da so, damit wir wissen, was ist denn das eigentlich? Und ich lese einfach mal vor und kommentiere das dann nachher mal. Also, das Erste, was kam, das verlorene Zauberbuch der Kräuterhexen. Entdecke wirkungsvolle Kräuterrezepte und magische Rituale, verbinde dich mit der heilsamen Energie der Natur und ziehe Gesundheit, Glück und Liebe in dein Leben. Der nächste Vorschlag, der kam. Praktische Energiearbeit. Die umfassende Anleitung zum Aura-Sehen. Chakren öffnen und Energien lenken. Dann weiße Magie für Anfänger. Das Praxisbuch, wie sie ihre magischen Fähigkeiten Schritt für Schritt entwickeln und das Hexenhandwerk erlernen. Inklusive Ritualen, Energiearbeit und so weiter. Numerologie und Engelszahlen. Zwei Bücher in einem. Die geheime Botschaft der Zahlen. Entdecken Sie deren Bedeutung und nutzen sie, um Ihren Lebensweg zu beeinflussen. Die Magie des Mondes, Mondphasen, Weisheiten und mystische Energien. Mit dem Jenseits kommunizieren, ein Kurs in Medialität. Grenzenlose Energie, das Powerprinzip, wie Sie Ihre persönlichen Schwächen in positive Energie verwandeln. Du und deine Engel, eine himmlische Freundschaft, die dein Leben beflügelt. Do it yourself für moderne Hexen. Stärke deine innere Magie mit selbstgemachten Pendeln, Räucherstäbchen, Amuletten und mehr. Und das letzte, Reichtum manifestieren, wie sie in 14 Tagen Wohlstand und Erfolge in ihr Leben ziehen. Das ist meine kurzer Ausschnitt, ne? Es gibt Hunderte und Tausende von Büchern, die es da auf dem Markt gibt. Und wenn ihr selbst in die Buchhandlungen geht, dann seht ihr das auch. Dann habt ihr große Regale zu dem Begriff Esoterik. Und dann habt ihr kleine Tische davor, wo man auch ganz praktische Sachen kaufen kann, Sachen basteln kann und so. Also es ist ein wahnsinniges Feld, was da angeboten wird. Der Fokus von ganz vielen von diesen Büchern und von den Sachen, die es da gibt, ist letztendlich Lebensglück zu finden. Lebensglück zu finden. Lebensglück wird definiert als Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Liebe. Und dieses Lebensglück, das soll gefunden werden, indem man sich für andere Kräfte, für andere Energien öffnet, außerhalb von dem Gott der Bibel, sage ich mal. Dass man andere Dinge anzapft, um dieses Lebensglück zu bekommen. Besonders anfällig ist so der Bereich von Selbsthilfe- und Lebenshilfebüchern. Ja, also da, wo man Probleme hat, und dann gibt es ein Buch oder so, hier, so kannst du die Probleme loswerden, du musst nur dieses Ritual machen und dieses Mindset haben, und dann ist es gelöst. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz erwähnen, ist eigentlich ein Thema für sich, was aber auch spannend ist und was wir sicherlich nochmal anschauen werden, dass manche christliche Selbsthilfebücher ja auch sehr in die Richtung gehen. Also wie ich erfolgreich im Leben bin, ja, wie ich stark bin, wie ich gesund werde und so. Und es gibt Bereiche, wo ein sogenannter Synkretismus passiert, das heißt, wo esoterisches Wissen und biblisches Wissen sich verbinden. Ich glaube, dass uns das nicht immer so bewusst ist, dass nicht alles, wo Bibelverse draufstehen und wo Pastoren draufstehen, das ist nicht immer gesunde biblische Lehre. Sondern das ist manchmal, ich sag mal, mehr esoterisches Gedankengut als biblisch gesunde christliche Lehre. Wird aber auch vertrieben von christlichen großen Verlagen und so und kannst du auch irgendwo kaufen. Lass uns da mal ein bisschen mehr hinschauen. Ja? Der Fokus ist ja bei der ganzen Esoterik-Geschichte, es wird dir Lebensglück versprochen in diesen unterschiedlichen Lebensbereichen und man streckt sich danach aus, weil wir alle haben ja eine Sehnsucht nach diesem Lebensglück. Und auch wir Christen haben Sehnsucht nach Lebensglück. Aber da, wo dann solche christlichen Bücher den Hauptfokus setzen, hey, werde glücklich, sei gesund, sei erfolgreich im Leben. Du musst nur diese Worte aussprechen und dann hast du es so. Da sind wir hier auf einer ganz gefährlichen Schiene unterwegs, weil das ist nicht der Kern des christlichen Glaubens. Der christliche Glauben verspricht dir nicht, dass du Lebensglück hier auf der Erde hast in all deinen Lebensbereichen, sondern der christliche Glaube verspricht dir, dass du erlöst wirst von deiner Sünde und Schuld und dass du in Ewigkeit gerettet bist und dass du mit Gott Gemeinschaft hast. Und das ist ein feiner Unterschied. Deswegen lass uns aufpassen, dass wir nicht Leuten auf den Leim gehen, die sehr, sehr christlich daherkommen, aber letztendlich ganz viel Geld in die eigene Tasche wirtschaften. So. Und das ist, glaube ich, ein gefährlicher Punkt. Okay. Warum ist Esoterik so erfolgreich? Wir Menschen, wir sind ja geschaffen, dass wir eine Verbindung haben sollen mit dem Übernatürlichen, letztendlich mit Gott, der uns geschaffen hat. Und wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann ist dieses Vakuum in uns, ist gefüllt, ich sag mal ganz bewusst, mit dem, was wir gesungen haben, mit der Liebe Gottes, mit Beziehung, persönlicher Beziehung zu diesem Gott. Da, wo aber dieses Vakuum da ist und nicht gefüllt wird mit dieser Beziehung zu dem lebendigen Gott, da ist dieses Vakuum da. Und Leute wollen dieses Vakuum irgendwie füllen. Jetzt ist es aber so, dass in den letzten 200 Jahren zumindest in der westlichen Welt der christliche Glaube und die christliche Kirche sich ja sehr zurückziehen und nicht mehr so dieses Feld beackern, wie es vielleicht vorher war. Das heißt, auch in der Gesellschaft wird nicht mehr der christliche Glaube als die Lösung für dieses Seelenvakuum so präsent gehalten. Die Leute gehen ja lieber zum esoterischen Buchstand als in den christlichen Gottesdienst, um sich irgendwie zu füllen und mit dem in Verbindung zu kommen, was ihr Leben ausmacht. Das heißt, es gibt ein großes Vakuum in der Gesellschaft bei den Leuten, was nicht mehr vom christlichen Glauben angesprochen wird, weil der christliche Glaube auf die breite Masse gesehen in Deutschland und in der westlichen Welt eher rückläufig ist und nicht mehr als die Lösung dargestellt wird und nicht mehr so kraftvoll daherkommt. Ja, sehr viel verwässert wird und so. Deswegen, glaube ich, ist Esoterik auf dem Vormarsch in der westlichen Welt. Ich möchte ein paar Definitionen geben, da nicht zu sehr einsteigen, aber ein paar Dinge sind da schon wichtig. Letztendlich sind Esoterik und Okkultismus dasselbe. war mir auch nicht immer so bewusst. Also so, ich hatte im Hinterkopf, der Okkultismus ist so wirklich das richtig Böse. Und Esoterik, naja gut, Esoterik hast du überall und so. Aber eigentlich von der Herkunft der Begriffe ist es deckungsgleich. Ja? Aber heute wird Esoterik, der Begriff, lieber gebraucht, weil er nicht so böse daherkommt. Und das ist ja auch mal ein Punkt, um zu verstehen, worum es da geht. Der Begriff Esoterik geht auf den Franzosen Eliphas Lévy zurück, 1810 bis 1875, der auch den Begriff Okkultismus geprägt hat. Also da sieht man schon, hey, der hat zwei Wörter da ins Leben gebracht und die sind tatsächlich deckungsgleich. Der lateinische Wortstamm von Okkultismus heißt geheim, ja, oder das Verborgene. Es gibt in der Medizin, vielleicht habt ihr mit Darmkrebs irgendwie zu tun oder mit so Stuhlproben, ne? Da gibt es solche Tests nach dem okkulten Blut. Okay, und das ist an der Stelle natürlich nichts Esoterisches und Böses. Es ist das verborgene Blut, okay? Da taucht es irgendwie auf als Begriff. Also, es gibt eine verborgene Wirklichkeit, es gibt etwas Geheimes, es gibt etwas Esoterisches. Esoterik meint auf das Innere bezogen, auch auf das was drunter liegt. Leute, die ein Geheimwissen haben, nur die Eingeweihten wissen, worum es eigentlich geht. So, und da kommt das geheime Wissen dann zur Geltung. Es ist ein Sammelbegriff für die verschiedenen überlieferten okkulten und magischen Praktiken und Anschauungen. So, und da erzähle ich dann gleich, was da alles reinfällt. Also den Begriff in der Art und Weise, den gibt es noch nicht so lange, 19. Jahrhundert, aber die Arten von magischem Denken und vom Tun und von den Praktiken ist uralt, uralt. Altes Testament, Neues Testament, die ganze Geschichte hindurch, überall taucht das auf. Das heißt, auch da gibt es nichts Neues. Also zu denken, jetzt zu denken, boah, die Esoteriker haben da was Neues erkannt, Schwachsinn. Ja, die Leute im Neuen Testament, die ersten Gemeinden, hatten mit Esoterikern zu tun. Da waren ihr Lehren da, die Gnosis, ja, Erkenntnisse. Du kannst es in den Briefen im Neuen Testament wiederfinden, dass Leute schon auf so einer Schiene da unterwegs waren. Also, es geht letztendlich darum, dass dieser esoterische Glaube davon ausgeht, dass es so eine Weltanschauung gibt, ein Denken, ein wie man Dinge sieht und betrachtet, und das hat unterschiedliche Auswirkungen. Esoterik wird bezeichnet als sogenannter dritter Weg. Also gegenüber dem christlichen Glauben und der Wissenschaft gibt es halt auch das Okkulte, das Esoterische. Was gehört eigentlich alles dazu? Und da jetzt nur eine kleine Auswahl, damit wir so ein bisschen da reinkommen. Also, schwarze und weiße Magie. Weiße Magie meint Magie zum positiven Nutzen. Also, böse Magie ist, jemanden zu verfluchen und der hat dann Probleme. Weiße Magie wäre, jemand ist krank und ich bespreche ihn oder ich sage was Positives über ihn oder ich bringe ihn in Kontakt mit positiven Energien und dann wird er gesund. Hört sich gut an, aber ist Magie, wenn Gott nicht angesprochen wird. Der ganze Bereich von Geistheilung, von Besprechen, Wahrsagerei, Handlesen, Tarotkarten legen, Astrologie, Horoskope. Ja, in jeder Zeitschrift, in jeder Zeitung ist immer im Bereich Horoskope. Eigentlich sind wir so aufgeklärt, ne? Wir denken immer, nein, alles ist wissenschaftlich in Deutschland und so, ne? Und christlicher Glaube ist Humbug, aber die Horoskope, die werden überall abgedruckt, weil Tausende sich davon beeinflussen lassen. Der Bereich Reinkarnation, also hey, wir werden wiedergeboren. Ne? Und da ist immer auf die Begriffe achten. Wie werden die Begriffe gefüllt? Wir als Christen glauben ja auch, dass wir wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist, aber schon hier und jetzt, und dass wir ewiges Leben haben werden. Der Begriff hier in der Esoterik der Wiedergeburt meint, naja, streng dich mal an, dass du hier irgendwie anständig lebst, ne? Und je nachdem, wie du lebst, kommst du in einer neuen Form wieder auf die Erde. Also wie so ein Kreislauf, immer wieder. Dinge wiederholen sich immer wieder. Vielleicht kommst du als Eichhörnchen das nächste Mal auf die Welt oder als Schmetterling oder als Blume oder was weiß ich, ne? mit dem Ziel, sich eigentlich immer höher zu entwickeln. Und eigentlich ist das Ziel gewesen, in dem Denken irgendwann da herauszubrechen und frei zu sein aus diesem negativen Reinkarnationsdenken. Aber heute wird es oft sehr positiv verwendet. Hey, dann werde ich halt wiedergeboren, habe ich nochmal eine Chance und so. Okay, der Bereich Anthroposophie. Ja, ihr kennt vielleicht die Waldorf-Kindergärten, die Waldorf-Schulen, Rudolf-Steiner-Schulen. Wir haben auch in Bielefeld hier etwas. Da kommt ganz viel Esoterisches zusammen, auch mit christlichen Vokabeln. Ja, da taucht Gott auch auf und Christus taucht auch auf und so. Aber was dahinter liegt, ist total unbiblisch, total unchristlich. Der Bereich Spiritismus meint da, wo ich mit Geistern Kontakt aufnehme, wo Totengeister befragt werden. Ja, da stirbt vielleicht der Ehepartner und ich habe eine große Trauer, eine große Sehnsucht, irgendwie noch was zu wissen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dann rufe ich Geister an, Totengeister an und tatsächlich passieren ja Dinge. Das ist ja das Krasse. Ist ja nicht so, dass das alles irgendwie ausgedacht ist, sondern Leute machen Erfahrungen auf diesen Feldern. Das Dumme ist, dass wenn man in diese Geschichten hineingeht, dass es halt nicht nur positiv ist, auch bei weißer Magie. Selbst wenn du gesund wirst, ist es oft so, dass du im Nachhinein Bindungen und Negatives erlebst und vielleicht noch kränker wirst, als du ursprünglich warst. Das heißt, du verstrickst dich in negative Dinge. Gläserrücken, Pendeln, östliche Meditationstechniken wie Reiki oder Form von Yoga, Schamanismus, Wicca-Kult, Hexen, wo wir denken, Mensch, das haben wir ja alles schon überwunden durch die Aufklärung. Ja, das war vielleicht im Mittelalter, da gab es Hexen und so. Wahrscheinlich gibt es heute mehr Hexen als damals im Mittelalter. Und die leben einfach als ganz normal unter uns, aber üben ihre Kräfte und ihre Mächte aus. Und da könnte man noch ewig weitermachen. Das ist das ganze Feld, ja, Esoterik, Okkultismus, was da ist. Und ich weiß nicht, ob du selbst damit in Verbindung gekommen bist schon, ob du vielleicht in deiner Zeit, bevor du Christ warst, da mit zu tun hattest, ob du Leute kennst aus deiner Nachbarschaft, Freundinnen, die dir sagen, hey, lass uns das mal ausprobieren oder so. Und das taucht immer wieder auf, immer wieder. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war oder jugendlich war, ich war auf einer nicht-christlichen Schule und hatte da Kontakte und da war eine Geburtstagsparty. Und da auf der Geburtstagsparty hat dann einer vorgeschlagen, ach komm, lass uns doch hier Gläserrücken machen. Ist doch ganz spannend, habe ich auf einer Jugendfreizeit irgendwo mal gemacht. So, ne? Und auf einmal bei mir, ne, alle Alarmglocken gehen da hoch, ne? Habe ich gesagt, nee, ich mache da nicht mit. Und ein anderer hat auch gesagt, nee, er macht da auch nicht mit. Ne? Er kam aus der evangelischen Kirche. Und dann haben sie es nicht gemacht, jedenfalls nicht, als wir dann dabei waren. Keine Ahnung, was dann sonst passiert ist. Also du kommst in Berührung mit solchen Punkten auf unterschiedliche Arten und Weise. Die Frage ist, was sagt die Bibel dazu? Gibt es da eine Haltung in klare Aussagen, was die Heilige Schrift sagt. Lass uns mal hineinschauen, das Alte Testament, 5. Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Hier kommt eine klare Ansage an das Volk Israel. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, das Land Kanaan, dürft ihr auf keinen Fall die verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei betreiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, eurem Gott, gefällt. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberer und Wahrsager. Doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Uralter Text, ja, aber genau die Sachen werden aufgezählt, die es heute immer noch gibt. Hat sich nichts verändert. Und das mal wahrzunehmen in unserer aufgeklärten Welt, dass eben nicht alles nur wissenschaftlich ist, sondern es gibt das Übernatürliche, es gibt Gott, das Positive, es gibt aber auch negativ übernatürliche Dinge. alle Mächte sind da. Wir sind nicht nur Materie hier, sondern es gibt auch die übernatürliche Welt. Ein Punkt will ich noch mal kurz erwähnen, weil ich den auch nicht unwichtig finde. Im Dritten Reich, Zweiter Weltkrieg, Nazis und so, da spielte Esoterik und Okkultismus eine ganz wichtige Rolle für die Nazi-Ideologie. Die waren nicht einfach nur komisch drauf, sondern die haben sich mit Okkultismus beschäftigt, durchdrungen von esoterischem Denken. Das heißt, du hast eine Verbindung auch zwischen Esoterik und Faschismus. Das ist nicht harmlos. Wenn du die Sachen zu Ende denkst und dem Raum gibst, dann ist es immer menschenverneinend und vernichtend. Es sucht immer das ganz Destruktive. Okay, was sind esoterische Grundlehren? Was sind Aussagen, die immer wieder vorkommen? Und wie sollen wir darauf antworten? Eine Grundlehre in der Esoterik ist, es gibt keinen persönlichen Gott. Es gibt keinen persönlichen Gott. Es gibt Gott als Energie. Auch da aufpassen auf die Vokabeln, wie werden die gebraucht? Also es gibt energetische Kräfte, es gibt Urkräfte, verschiedene Begriffe werden gebraucht. Prana, Chi, Heilkraft, Bioenergie. So, das gibt's schon. Und da wird auch von Gott manchmal gesprochen, aber es ist ein ganz anderes Verständnis als der Gott der Bibel, der sich uns offenbart hat. Nämlich der Gott der Bibel ist ein persönlicher Gott in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, den wir ansprechen, der auch mit uns spricht und der ein Herz voller Liebe hat, wie wir es gesungen haben, zu uns hingewandt ist. Und der mit uns Gemeinschaft haben möchte, der uns verändern möchte, der uns segnen möchte, der auf uns aufpassen möchte, der mit uns in Ewigkeit Gemeinschaft haben möchte. Diese Gemeinschaftsebene und diese Liebesebene, die gibt es in der Esoterik nicht. Da geht es immer nur um Macht. Wer hat denn hier die Macht und wie kann ich denn Dinge tun und wie kann ich hier irgendwie auch manipulieren? Frag dich doch mal an dieser Stelle, was ist denn dein Bild von Gott? Also selbst wenn du als Christ unterwegs bist, also ist Gott für dich Beziehung oder ist Gott für dich der Glücksbringer, der Segensbringer, also den du nur anrufst, damit du was in der Tasche hast, damit es dir besser geht? Dann ist dein Gottesbild, wie du es lebst, ist eigentlich eher esoterisch als biblisch. Weil der biblische Gott, der will Gemeinschaft haben. Da geht es um Beziehung, geht es um Liebe. Eine zweite Lehre, die wir immer wieder finden hier in der Esoterik, jeder Mensch ist letztendlich ein kleiner Gott. Wird auch unterschiedlich ausgedrückt, ja. Jeder Mensch hat einen göttlichen Funken. Das heißt, eigentlich geht man davon aus, der Mensch ist an sich gut. Und wenn er sich da anstrengt, dann kann er noch mehr Gutes rauskommen. Also man kann auf dem Guten, was da ist, aufbauen. Die Bibel sagt, der Mensch ist gut geschaffen von Gott und gut gedacht. Das heißt, der Anfang war gut, aber dann kam der Sündenfall und dann kam die Rebellion Gott gegenüber hinein. Und von da an ist der Mensch nicht mehr nur gut, sondern er ist auch böse. Er ist nicht nur grundsätzlich böse, macht nur böse Sachen, aber er ist nicht gut. Das heißt, er ist erlösungsbedürftig. Er braucht Gott, er braucht jemanden von außen, der kommt und sagt, ich rette dich. In der Esoterik geht man davon aus, dass du selbst göttliche Kraft hast. Und dass du letztendlich vollkommen bist und dass du gar nicht so schlecht bist und dass du stolz auf dich sein kannst und so weiter und so weiter. Eine dritte Lehre in der Esoterik. Der Mensch kann sich immer weiter entwickeln, bis er perfekt ist oder er kann sich selbst erlösen. Also er kann selbst sich immer mehr ins Göttliche entwickeln und dann ist alles gut. Er kann auch kräftemäßig und energetisch sich aufladen, bis er in Sphären kommt, ja, von denen Menschen irgendwie träumen. So. Also das ist auch dieser Evolutionsgedanke, es wird immer besser. Und die Bibel sagt, nee, es wird nicht besser, es wird nicht besser. Und eigentlich behaupte ich mal, die Realität, wenn du auf die Geschichte schaust, zeigt auch, die Menschheit wird ja nicht besser. Sondern eigentlich, wir Menschen, wir erleben immer die gleichen Geschichten, immer die gleichen Herausforderungen, immer die gleichen Situationen. Wir lernen ja nicht aus unserer Geschichte und dann die nächste Generation sagt oder die nächsten zwei Generationen, wir haben es kapiert, wir machen die Fehler nicht mehr, sondern wenn die Generation weggestorben ist, die schlimme Sachen erlebt hat, dann sind da die frischen Leute und sagen, ja, wir versuchen es wieder so und fallen wieder in dieselbe Falle. Wir sind nicht gut. Wir entwickeln uns nicht weiter. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld, wir brauchen Erlösung. Wir brauchen jemanden, der sich hingegeben hat für uns, Jesus Christus als Opferlamm, der sein Leben gelassen hat für uns. Und da kommen wir schon an den Punkt, also da, wo der Mensch sich ja selbst erlösen könnte, bräuchte er auch keinen Erlöser. Da braucht man auch keinen Christus. Oder da bekommt Jesus Christus eine ganz andere Rolle zugeschrieben. Da ist Jesus der Weise, ja, der weise Lehrer, der Heiler, aber er ist nicht der Erlöser in der Esoterik. Jesus wird damit eingebaut, ja. Also die Esoteriker sind nicht gegen Jesus, sondern Jesus hat aber eine bestimmte Rolle. Und das ist nicht die biblische Rolle. Wie ist denn das mit der Entwicklung im christlichen Glauben? Also, da sprechen wir auch davon, dass wir irgendwie uns weiterentwickeln sollen, mehr Jesus ähnlich werden sollen und so. Ist das nicht auch so eine Weiterentwicklung hin zum Vollkommenen? Ja, irgendwie schon, aber die Frage ist ja, wer entwickelt hier wen weiter? Also entwickle ich mich als Christ weiter, indem ich mich anstrenge und sage, oh, ich muss ja noch mehr Bibel lesen und noch mehr beten und dann, damit ich irgendwie vollkommener werde und irgendwie dann dadurch die Eintrittskarte in den Himmel bekomme. Das ist ja irgendwie falscher Glaube. Es ist ja eher so, ich erkenne an, dass Jesus mich gerettet hat und dass er mich geheiligt hat und dass der Geist Gottes mich verändert. Das macht er jetzt nicht nur ohne mich, ich bin beteiligt, ich bin immer in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist unterwegs, aber ich sag mal, der entscheidende Impuls der Veränderung kommt ja nicht aus meinem Herzen und aus meiner Kraft, sondern kommt durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist verändert uns und wir sind nicht selbst diejenigen, die wir uns vollkommen machen. Vielleicht auch da ein Gedanke für dich, wenn du selbst sehr darunter leidest, dass du nicht dein christliches Leben so auf die Reihe bekommst, wie du das gerne möchtest oder wie es dein Anspruch ist oder was du für ein Bild vor Augen hast, wie du als Christ sein solltest und du strengst dich immer noch mehr an, dann komm an der Stelle mal in eine Entspannung hinein und komm mit deiner Unvollkommenheit zu Gott und sag, Jesus, hier ist mein Leben, mein christliches Leben, ich zu wenig Kraft in mir und ich habe verstanden, ich kann mich selbst ja gar nicht so verändern, wie es gut wäre. Komm, verändere du mich durch deinen Heiligen Geist. Und einfach mal die Füße stillhalten, nicht immer in christlichen Aktionismus kommen, ja, sondern einfach mal sagen, Gott, hier bin ich, wie ich bin, ich brauche deine Gnade. Und dann ist vielleicht das christliche Leben für dich auch mehr von Freude geprägt als von Krampf und Druck. Noch ein Punkt. Die eigene Erfahrung ist das höchste Kriterium für Wahrheit in der Esoterik. Also es geht immer darum, was ich erfahre, das ist gut, das ist wahr, das ist real und Erfahrung über allem. Es geht nicht um die Wahrheit an sich. Ne? Erinnert euch an letzte Predigt, ne? Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, wo die jungen Leute das hier sehr gut dargestellt haben. Es geht um die Wahrheit, die biblische Wahrheit, die hat einen Rahmen bekommen in der Bibel und in Jesus Christus. Das ist Wahrheit. Ich kann mir die Wahrheit nicht bauen durch meine Erfahrungen. Und meine Erfahrungen sind anders als deine Erfahrungen. Deswegen matchen die Erfahrungen nicht unbedingt. Es geht darum, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Und da gibt es einen objektiven Maßstab, was Wahrheit ist. Und das gilt es immer wieder zu erkennen und zu begreifen. Und auch hier Liebe Geschwister, der FCG Bielefeld, auch wir als Christen und wir als charismatisch-pfingstliche Christen haben eine Sehnsucht nach Erfahrung mit Gott. Und diese Sehnsucht ist grundsätzlich erstmal gut. Aber lass uns nicht die Erfahrung mit Gott zu unserem Gott machen. Es geht nicht um Erfahrung an sich, sondern es geht um die Wahrheit in dieser Erfahrung. Es geht darum, ist diese Erfahrung gebunden und deckungsgleich mit der Wahrheit, die wir in der Schrift finden. Erfahrungen, die können uns immer täuschen und die werden uns täuschen. Wenn du nur auf Erfahrungen setzt im spirituellen Bereich, wenn du denkst, boah, Hauptsache, ich erlebe ganz viel und habe tolle Gefühle und so, ne? Und du suchst immer nach Erfahrungen, du fährst auf die Konferenz und der muss mit mir beten, damit hier auch was erfahren wird und so. Pass auf, weil diese Suche nach Erfahrung kann dich auch mal ordentlich in eine Sackgasse führen. Und Sackgasse ist jetzt noch nicht das Schlimmste, was passieren kann. Kannst immer noch umdrehen, ja? Also Erfahrung ist nicht alles, sondern Erfahrung muss gedeckt sein durch das Wort Gottes. Immer anhand der Bibel auch prüfen. Und hier eine letzte Lehre, die wir immer wieder in der Esoterik finden. Gott ist in allem. Gott ist in allem. Also Gott ist in mir genauso wie in einem Menschen, der einen ganz anderen Glauben hat, der vielleicht von Jesus gar nichts kennt, da ist Gott auch da. Und Gott ist in dem Stuhl genauso wie in dieser Vase. Und Gott ist in dem Baum genauso wie in dem Regentropfen und in der Ameise und so. Hört sich irgendwie auch ganz putzig an. So, ja, und da wird auch dann die große Liebe drüber geschrieben. Alles ist eins, ne, und wir sind alle miteinander verbunden und so. Ja, das hört sich interessant an und irgendwie vielleicht auch ein bisschen wünschenswert, dass alles in Liebe verbunden ist, aber so ist es nicht und so funktioniert es nicht. Das heißt, der biblische Glaube ist nicht, dass Gott in allem ist, sondern der biblische Glaube ist, dass Gott über allem steht und dass er alles sieht und dass er auch alles kennt und dass er um alles weiß. Aber Gott ist der Schöpfung gegenübergestellt. Also die Schöpfung ist nicht Gott, sondern Gott ist viel größer als die Schöpfung. Er ist außerhalb der Schöpfung, er ist in der Schöpfung, aber er ist nicht die Schöpfung. Gott steht drüber. Er ist ein Gegenüber. Okay, lass uns mal schauen, wie können wir Schritte gehen, auch frei zu werden von diesen Dingen, die uns vielleicht belasten oder wo wir mit Dingen unterwegs sind. Wie können wir hier unterwegs sein in einer guten Art und Weise? Eine Bibelstelle aus Jesaja 8, Vers 19. Und wenn sie euch raten, die Totenbeschwörer und Zauberer, die geheimnisvoll flüstern und murmeln, zu befragen, so antwortet, soll ein Volk nicht lieber seinen Gott befragen? Soll man die Toten über die Lebenden befragen? Also auch hier haben wir die Situation, dass es all das schon gab. Und der Gedanke, den ich hier rausgreifen möchte, ist, komm doch mit deiner Sehnsucht direkt zu Gott. Also warum all das Hokuspokus drumherum? Komm zu dem Schöpfer. Komm zu dem, der voller Liebe ist und der dein Leben gewollt hat, der dich gestaltet hat, der für dich ist und mach Gott zum Ansprechpartner. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, wenn du Gott im biblischen Sinne hier noch nicht kennst, dann öffne dein Herz für ihn und dann geh in diese Richtung, dass du sagst, Gott, hier ist mein Leben, ich möchte es mit dir mal versuchen. Ich möchte nicht nur energetisch aufgeladen sein, sondern ich möchte eine persönliche Beziehung voller Liebe haben mit dir. Und diese Beziehung, die wird dir über Jesus Christus möglich, weil er den Weg frei gemacht hat. Hör die Predigt von letzter Woche noch einmal an. Brauche ich hier nicht alles wiederholen. Und es gibt spannende Berichte von Esoterikern oder ehemaligen Esoterikern, die, solange sie in der Esoterik waren, immer noch auf der Suche waren. Also die hatten nicht das Gefühl, dass sie am Ende ihrer Suche waren, sondern sie suchen immer weiter, immer mehr Kraft. bis sie dann Jesus kennengelernt haben. Und als sie Jesus kennengelernt haben, merken sie, ich bin am Ende meiner Suche angekommen. Ich habe jetzt das gefunden, wonach ich immer gesucht habe. Wenn ihr mit Leuten zu tun habt, die in diesen ganzen Sachen unterwegs sind, dann habt da keine Angst oder denkt nicht, mit den Leuten kann ich keine Gemeinschaft haben oder so, sondern das sind suchende Leute. Also die sind total offen. Die suchen letztendlich, die suchen Jesus Christus, ohne es zu wissen. Deswegen mutig drauf los, von Jesus erzählen, die Bibel in die Hand drücken, von deinen eigenen Erfahrungen erzählen. Das ist hier ein richtig, richtig guter Weg. Leute, die in Esoterik unterwegs sind, die sich mit Okkultismus einlassen, habe ich schon gesagt, da können negative Dinge passieren. Und das sagen jetzt nicht nur Seelsorger und Pastoren, sondern das sagen auch Psychologen und Psychotherapeuten. Also große Felder tun sich da auf. Ja, Angstzustände, psychische Störungen, Krankheiten, letztendlich auch Gebundenheiten durch finstere Mächte, dass man auf einmal finstere Mächte sieht und wahrnimmt und von denen gesteuert wird. Das ganze Feld ist da offen. Deswegen ist das Ganze kein Kinderspiel, sondern es ist eine gefährliche Geschichte, für die es aber Befreiung gibt durch Jesus Christus, weil Jesus derjenige ist, der jedem Einzelnen von Herzen zugewandt ist und der die Macht hat über diese finsteren Mächte. Also am besten die Finger davon lassen, darum wissen und ein Gespür entwickeln durch den Heiligen Geist, wo fängt denn Esoterik an und wo sollte ich eher die Finger davon lassen. Aber wenn man vielleicht eine Vergangenheit hat von solchen Dingen und man ist jetzt Christ geworden, was sollte man tun? Eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 19, Vers 19. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das ist jetzt nicht wenig. Ja. So, also die Christen damals, die waren in solchen Sachen auch verstrickt ursprünglich, haben dann Jesus Christus kennengelernt und haben sich dann abgewandt von all diesem Zeug und haben ein großes Lagerfeuer gemacht. Ja, und haben zusammengetragen und die Sachen verbrannt, ne, und nicht auf den Gewinn geschielt, den sie vielleicht noch haben könnten, wenn sie das über Amazon nochmal verkaufen könnten oder so oder bei eBay, Kleinanzeigen, sondern sie haben gesagt, boah, das ist so schlecht und so komisch, wir wollen das loswerden, weg damit, verbrannt. Also es geht darum, sich von diesen Sachen zu trennen, ganz, ganz bewusst sich zu trennen und nicht mitzunehmen ins neue Leben. Vielleicht spricht dich das gerade an und du denkst, Mensch, ja, früher war ich ja auch irgendwie so unterwegs und ich habe dann noch die Räucherstäbchen von da und irgendwie die Bücher zu dem Thema zu Hause rumstehen und so. Ich ermutige dich, mach ein Feuer, schmeiß es weg, trenn dich davon. Hat keinen Sinn, ist nicht hilfreich für dich, sondern wird dich immer auch ein Stück weit in dieser Vergangenheit binden, aus der du kommst. Oh, danke. Also mach einen klaren Schnitt. Mach einen klaren Schnitt in deinem Leben und spiel nicht mit diesen Dingen und denk nicht, das ist irgendwie unwichtig, sondern alles aussortieren, alles weg damit. Bitte Gott um Vergebung, ja, wenn du vielleicht. Manchmal ist es so, dass wir selbst, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir Sachen parallel laufen lassen, vielleicht weil wir auch keine Ahnung haben. Und jetzt durch so eine Predigt oder so werden einem Sachen vielleicht bewusst, dann bitte Gott um Vergebung, dass du hier irgendwie zweigleisig unterwegs bist oder gewesen bist. Und mach es nochmal fest, dass du den Jesusweg einschlagen möchtest, nicht auf unterschiedlichen Wegen unterwegs sein möchtest. Und dann mag es auch Sinn machen, dass man nochmal so ein Lossagegebet spricht, ja, wo man sich von all dem trennt und das nochmal vor Gott festmacht, dass man sich von dem und dem und dem lossagen möchte und dass diese Dinge keine Macht mehr im Leben haben sollen. Und gerne auch jemanden dazunehmen als Zeugen, ja, ein guter Freund, ein Seelsorger, dein Kleingruppenleiter, gemeinsam nochmal beten und Segen und Frieden aussprechen. Da kann ganz, ganz, ganz viel passieren. Dunkle Mächte entlarvt. Lass uns keine Angst haben vor diesen Dingen, aber klar sein mit diesen Dingen. Wir brauchen keine Angst haben, weil der, der in uns wohnt, der ist stärker als der, der in der Welt wohnt. Und Jesus regiert und er ist derjenige, der über allem steht. Die finsteren Mächte sind entwaffnet durch den Tod von Jesus und durch die Auferstehung. So lass uns mutig vorangehen, aber auch aufräumen und weise mit Sachen umgehen, die in diese Richtung gehen. Und so möchte ich uns einladen, dass wir noch gemeinsam beten und dann kommt Stefan und nimmt uns mit in das Abendmahl hinein. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du über all dem stehst, was wir geredet haben. Danke, dass du nicht diffus bist. Du bist nicht nur eine unpersönliche Macht, die hin und her schwirrt, sondern du bist ein persönlicher Gott. Du bist unser Gott geworden. Du hast uns gemacht und du hast dich für uns ans Kreuz schlagen lassen, voller Liebe zu uns. Danke, dass wir in Liebesbeziehung mit dir unterwegs sein dürfen. Herr, und ich bete für dieses Thema, für alle, die hier sind und für alle, die diese Predigt hören und hören werden, dass du hineinsprichst in ihre Lebenssituation und dass du dich offenbarst in ihren Herzen als der lebendige Gott, als die Wahrheit in Person. Komm und befreie du aus Dunkelheit. Komm und leite du uns durch deinen Heiligen Geist, sodass wir weise Entscheidungen treffen und dass wir klar auf deinem Weg unterwegs sind. Und führe du Menschen, die auf der Suche sind nach dir, aber noch in Esoterik und Okkultismus unterwegs sind, führe du sie zu dir. Herr, wir beten, dass von diesen 15-20% spirituell Suchenden in Deutschland, dass ganz, ganz viele, am besten alle, dass sie dich finden, Jesus, und dass sie mit Christen in Kontakt kommen, auch mit uns in Kontakt kommen und dass wir Zeugen sein können für dich, für deine Größe und für deine Wahrheit. Danke, dass du alles vorbereitet hast und dass wir nichts mehr tun müssen. Danke, dass wir uns an deine Bibel anlehnen dürfen und von dort zehren dürfen. Herr, so bete ich um deinen Segen. Freiheit soll in unser Leben kommen.